Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir noch einmal zu Gast Friederike Lemme. Hallo Frau Lemme.
Hallo Herr Owen und vielen Dank für die Einladung.
Wir sind heute wieder über die Ferne verbunden, das heißt, wir haben immer einen gewissen Zeitversatz, bis wir uns hören. Also nur, falls das jetzt jemand hört und denkt, warum dauert das so lange, dass Frau Lemme was antwortet. Das hat damit zu tun, dass wir nicht im Studio sitzen, sondern physikalisch mehrere zig Kilometer auseinander und wir das aus der Ferne aufnehmen. Zu unserer heutigen Folge, Frau Lemme, für die, die Sie noch nicht kennen, ich sag mal, das ist jetzt unsere Rechtsanwältin und Expertin, die bei Guerilla FM regelmäßig zu Themen wie Internetrecht und Urheberrecht und Vertragsrecht und so weiter und so weiter als Expertin zur Verfügung steht. Sie sitzen in Berlin, Frau Lemme, und wir wollen heute die nächste Folge machen zum Thema GmbH-Geschäftsführung. Nämlich bei der letzten Folge haben wir im Wesentlichen mal eine Einführung gegeben über das ganze Thema. Und heute wollten wir darüber sprechen, wie man denn so eine GmbH gründet, was man denn von den einzelnen Schritten alles machen muss, damit das Ding, wenn man sich dann nun doch überlegt hat, dass man eine GmbH haben will, wie man dann dazu kommt, dass dann eine GmbH sozusagen entsteht. Ja, wie also diese juristische Person ins Leben kommt. So, wie geht denn das nun? Also ich bin jetzt, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, Martin Müller macht einen Zeitungskiosk auf und möchte jetzt eine GmbH machen. So, und dieser Herr Müller, wie kommt er denn jetzt dahin? Und der hat auch noch einen zweiten, einen Freund von ihm, der als Gesellschafter mit einsteigen will und ihm ein bisschen Startkapital dazu gibt. Und die beiden wollen jetzt also diese GmbH gründen. Aber der Herr Müller soll der Geschäftsführer werden und diese Firma dann führen. So, was muss denn jetzt passieren, damit da jetzt so eine GmbH entsteht?
Also als erstes brauchen die beiden mal einen Gesellschaftervertrag, die sogenannte Satzung. Da müssen bestimmte Dinge drin geregelt werden. Natürlich erstmal, wenn es zwei sind, mit in welcher Höhe beteiligen sich beide? Ist der eine irgendwie, weiß nicht, vielleicht nur mit 40% oder 30% und der andere dann dementsprechend mit 60% oder 70% beteiligt? Oder sind beide Gesellschafter in gleicher Höhe 50-50 beteiligt? Wie sieht's mit Gewinnausschüttung aus? Der Geschäftszweck der Gesellschaft muss da drin bestimmt werden. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, Betrieb eines Zeitungskioskes. Das müsste also auch in den Gesellschaftsvertrag mit rein.
Ja.
Und wenn die beiden sich darüber einig sind und das auch in der Satzung festgeschrieben haben, dann machen sie einen Notartermin und gehen zum Notar und beim Notar wird dann sozusagen diese Satzung beurkundet. Das heißt, der Notar liest erstmal vor, was da alles drin steht, dann unterschreiben die Gesellschafter und dann wird es vom Notar beurkundet.
So, und jetzt da schon gleich eine Frage. Wie kommt denn jetzt wie kommt er denn jetzt zu einer Satzung, wenn er das noch nie gemacht hat? Wie kommt er denn dazu? Ich meine, jetzt nehmen wir mal unseren Herrn Müller, der da einen Zeitungskiosk machen will. Der wird doch wahrscheinlich nicht wissen, wie man eine Satzung für eine GmbH schreibt. Das ist meine erste Frage. Und dann habe ich gleich noch eine zweite Frage, weil wir dann sagen, wir gehen ja zum Notar. Womit muss er denn voraussichtlich rechnen? Ist das festgelegt? Kostet eine GmbH zu beurkunden? Kostet das 500 Euro oder kostet das bei dem einen Anwalt 1.000 und beim nächsten 3.000? nur mal so diese zwei Fragen, um mal da ins Thema einzusteigen. Also wie komme ich an eine Satzung und sind die Kosten fest oder sind die von Notar zu Notar abhängig und muss ich da mich rumfragen und shoppen nach dem Notar oder kann ich wirklich zu dem Nächstbesten gehen, damit er das beurkundet?
Also, dann fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Die Notarkosten sind festgeschrieben. Da gibt's auch für die Notare einen Vergütungsverzeichnis und ein Notarvergütungsgesetz. Und da sind die einzelnen Tatbestände, wie viel der Notar tatsächlich berechnen kann, festgeschrieben. Das sind jetzt keine Fixkosten, dass man sagt, okay, eine GmbH-Beurkundung kostet automatisch immer 500 Euro, sondern es hängt natürlich vom Gegenstandswert der Gesellschaft ab. Sprich, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt, und natürlich auch von der Zahl der Gesellschafter, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt 5 Gesellschafter und jeder zahlt schon eine Einlage von 100.000, dann werden die Notarkosten natürlich dementsprechend höher sein, als wenn jetzt eine Ein-Mann-GmbH gegründet wird mit der Mindesteinlage von 25.000 Euro Stammkapital. Das ist so ein bisschen davon abhängig, aber ich denke so mit 400, 500, 600 Euro wird man beim Notar natürlich rechnen müssen. Wie man zu einer Satzung kommt, zu Ihrer zweiten Frage. Da kann man sich einmal natürlich sagen, okay, ich ziehe mir irgendeinen Vordruck aus dem Internet, gibt's inzwischen auch massig und hoffe einfach darauf, dass da schon alles drin geregelt ist. Das ist die denkbar schlechteste Variante, von der würde ich abraten. Dann gibt's die zweite Möglichkeit, dass man zu dem Notar geht, der das Ganze beurkunden soll und sagt, lieber Notar, ich möchte eine GmbH gründen. Und der Notar hat in aller Regel, haben die Notare schon vorgefertigte Gesellschaftsverträge. Notare sind natürlich neutral, die dürfen nicht einen Einzelnen beraten und auch die Gesellschaft als solche nicht beraten. Aber wenn man sagt, okay, wir verlassen uns darauf, dass der Vertrag vom Notar in Ordnung sein wird, was in der Regel wahrscheinlich, um ein Vielfaches wahrscheinlicher ist, als wenn man sich eine Vorlage aus dem Internet zieht, kann man auch das machen. Ansonsten wäre die dritte Variante, dass man sagt, okay, ich lasse mich jetzt tatsächlich anwaltlich beraten. Welche Klauseln müssen geregelt werden, dass man denn sagt, okay, wenn ich jetzt eine GmbH gründen will, alleine, zu zweit, zu dritt, zu wie vielen auch immer, dass man dann sich tatsächlich anwaltlich beraten lässt und sagt, okay, welche Dinge müssen geregelt werden, welche wollen wir regeln, was wollen wir als Spezialregelung drinne haben, dass man dann auch nochmal eine Beratung von einem Anwalt kriegt, worauf tatsächlich zu achten ist. Das wäre natürlich die optimale Variante, weil man dann wirklich auf der sicheren Seite ist.
Und ich kann das auch nur bestätigen. Also ich meine, natürlich kann man sich jetzt als Vorlage so ein Ding aus dem Internet mal durchlesen, damit man überhaupt eine Idee hat. Aber natürlich muss man auch wissen, was kann ich denn überhaupt vertraglich regeln und was kann ich nicht vertraglich regeln. Glaube ich, ist das schon sinnvoll, dass man anfängt und sagt, ich gehe jetzt mal zu einem Anwalt und lass mir helfen, auch zu verstehen, was in der Satzung da drin steht und welche Verabredungen ich machen darf und welche ich vielleicht nicht machen darf. Und dann gehe ich, wenn ich dieses Ding fertig habe, gehe ich zu meinem Notartermin und mache sozusagen vor Ort meine Unterschrift. Das heißt aber auch, wenn ich zum Notar gehe, natürlich, die Leute müssen sich ausweisen können und sie müssen ihre sozusagen ihren Personalausweis oder Pass oder so mitbringen und so weiter. Prüft dann der Notar jetzt zum Beispiel diese berühmte Einlage? Macht der das? Ist das jetzt so, dass die jetzt da sagen müssen, hier ist der Bankauszug, da ist das Geld eingegangen? Oder ist das sozusagen durch die Verpflichtung der Unterschrift, entsteht das automatisch? Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das die alle jetzt wissen, die hier zuhören, aber die Gesellschaft bekommt ja eine Einlage, ja? Und diese Einlage ist das Grundkapital, was der Gesetzgeber bei der GmbH bei 25.000 Euro Minimum festgelegt hat. Und die Hälfte davon müssen die Gesellschafter einlegen, damit die Gesellschaft sozusagen minimal funktionsfähig ist. Kann man das so nennen?
Ja, also genau so kann man es nennen. Das ist 25.000 ist vom Gesetz festgeschrieben. Bei der Gründung muss mindestens die Hälfte gezahlt werden. Der Notar prüft das nicht in dem Moment, wo er die Satzung beurkundet und die Gesellschaft errichtet. Aber der Notar meldet die Gründung der Gesellschaft beim Handelsregister an. Und das macht er erst, wenn ihm ein entsprechender Nachweis von der Bank gebracht wird, dass diese Stammeinlage in Höhe der Hälfte der gesetzlich vorgeschriebenen 25.000 auch geleistet und gezahlt würde. Das heißt, der Notar nimmt eine Anmeldung nicht vor, solange nicht dieses Stammkapital geleistet wurde.
So, und dann ist, wenn er dieses Ding hat, dann geht er zum, ich glaube, bei uns in Berlin ist das Amtsgericht, ne, wo auch das Handelsregister liegt.
Das Handelsregister für Berlin wird beim Amtsgericht Charlottenburg geführt. Das heißt, für ganz Berlin werden alle Eintragungen beim Amtsgericht Charlottenburg vorgenommen.
Und dann ist diese Eintragung, passiert dann jetzt was? Bekommt der jetzt was zurück, der diese GmbH gegründet hat? Also kriegt seine Rechnung, bezahlt seine Gebühr, macht seine Stammeinlage, hat die Satzung und bekommt jetzt vom Notar ja was zugeschickt oder kriegt er das vom Amtsgericht? Was bekommt er denn dann jetzt? Dass er weiß, ja, oh, meine GmbH gibt's jetzt. Wann ist denn die juristische Person da?
Der kriegt eine Bestätigung und mit der Eintragung ist dann die, beziehungsweise eigentlich ist es schon mit der Satzung errichtet, aber der Gründer kriegt selbstverständlich eine Bestätigung und weiß, ab wann er tatsächlich die Stufe, die Zwischenstufe von der Vorgesellschaft bis zur richtigen GmbH tatsächlich abgeschlossen ist und ab wann er tatsächlich wirklich komplett voll loslegen kann. Also die Mitteilung kriegt er auf alle Fälle.
So, und jetzt sagten Sie gerade, es gibt eine sozusagen durch Unterschrift der Satzung und Vorlage beim Notar entsteht die Vorgesellschaft, die durchs Handelsregister dann zur kompletten GmbH wird. Und in der Zeit zwischen Vorgesellschaft und GmbH entsteht aber, wenn ich mich richtig entsinne, ein Risiko für den zukünftigen bzw. in dem Gesellschafterbeschluss festgelegten GmbH-Geschäftsführer. Was ist denn in dieser Zeit zwischen Vorgesellschaft und Eintragung im Handelsregister noch zu beachten?
Da ist unbedingt zu beachten, dass eben die Gesellschaft ja noch nicht gegründet ist. Das heißt, sie besteht noch nicht. Das heißt auch die Wirkungen, dass eben die Gesellschaft tatsächlich Rechtsgeschäfte abschließt und dass eben die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, heißt sprich bis zur Höhe ihrer Einlage haftet, beziehungsweise ihres Stammkapitals, die besteht auch noch nicht. Das bedeutet dann folglich, dass in dem Moment, wo die Gesellschaft eben noch nicht besteht, die Handelnden persönlich haften, und zwar mit ihrem vollen Vermögen. Sprich, wenn also der neue Geschäftsführer jetzt den Notartermin hatte und der Meinung ist, okay, ich gehe schon mal los und unterschreibe einen Mietvertrag für Geschäftsräume und ich unterschreibe schon mal einen Kaufvertrag für irgendwelche Maschinen oder Zubehör oder sonst irgendwas. Und auf dem Weg zwischen dem Notartermin und der Beurkundung und der tatsächlichen Eintragung passiert irgendwas und geht irgendwas schief, warum auch immer. Das weiß ich nicht. Wenn der Gesellschafter und Geschäftsführer jetzt nicht ein und dieselbe Person sind, sondern die Personen auseinanderfallen und der Gesellschafter leistet seine Einlage nicht. Denn haftet der Geschäftsführer erst einmal auch gesamtschuldnerisch mit dem Gesellschafter zusammen auf die Errichtung der Einlage, wenn der Geschäftsführer schon bestellt wurde. Oder wenn sonst irgendwas schief geht, wenn das Amtsgericht oder das Handelsregister aus irgendeinem Grund sagt, nee, wir tragen da jetzt nichts ein. Denn haftet der Geschäftsführer persönlich für die in der Zeit zwischen Beurkundung und Eintragung ins Handelsregister eingegangenen Verbindlichkeiten. Das heißt, er schließt jetzt einen Mietvertrag über 5 Jahre ab und plötzlich geht irgendwas schief und es kommt nicht zur Eintragung und damit nicht zur Gründung, dann kann sich der Vermieter höchstpersönlich an den Handelnden und den Vertrag abschließenden Geschäftsführer handeln und sagen, ich kassiere jetzt aber hier für 5 Jahre lang meine Miete. Denn muss der die nächsten 5 Jahre Miete für irgendwelche wahrscheinlich Geschäftsräume oder im schlimmsten Fall irgendwelche Werksgeländen oder Hallen. Also da kann einiges bei schief gehen. Das heißt, in dieser Zeit zwischen Beurkundung und tatsächlich Tragung, sind wirklich nur die allernotwendigsten Geschäfte vorzunehmen, die zur endgültigen Gründung nötig sind. Sprich, die Einlage des Stammkapitals beziehungsweise dann auch die Bestellung der Organe, sprich einen Arbeitsvertrag mit dem Geschäftsführer zu machen. Aber weitere Geschäfte, davon sollte man tatsächlich abraten, weil im schlimmsten Fall die Handelnden dann höchstpersönlich haften.
Ja. Und deswegen macht es auch Sinn, wirklich die Zeit abzuwarten, bis der Eintrag bestätigt wird und erst dann loszulegen. Ja.
Genau. Also manche rennen dann schon vorher los und dann muss alles ganz schnell gehen. Ich denke mal, wenn man wirklich eine GmbH gründet, sollte man sich darüber im Klaren sein, was es bedeutet, und sollte sich das auch rechtzeitig überlegen und das nicht unter Zeitdruck machen. Denn auch zwischen Beurkundung beziehungsweise zwischen Anmeldung durch den Notar und tatsächlicher Eintragung können einige Tage bis teilweise zu 3 Wochen vergehen. In der Zeit sind einige Gründer sicherlich hibbelig und wollen dann schon mal loslegen. Aber man sollte sich wirklich so gut im Voraus darauf vorbereiten und dann auch planen und sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen und dann irgendwie schon loslegen, wenn eigentlich noch gar keine GmbH besteht, weil eben dieses nicht unerhebliche Risiko besteht.
Gibt es denn, wenn das jetzt passiert ist, noch ein anderes? Ist dann jetzt sozusagen der formale Prozess fertig? War es das für den, der jetzt seine Eintragung gemacht hat? Dann existiert die GmbH und dann muss er in Anführungszeichen als ordentlicher Kaufmann handeln und mit seinem Steuerberater die Eröffnungsbilanz machen und das ganze andere Zeug. Aber dann ist das in Anführungszeichen erledigt.
Also die Eröffnungsbilanz muss er machen, ist richtig. Er muss wahrscheinlich noch einen Anstellungsvertrag mit seinem Geschäftsführer machen oder mit sich selbst, wenn das nicht schon vor der Eintragung ins Handelsregister erfolgt ist. Aber dann, und natürlich die Rechnungen bezahlen, 150 € ans Handelsregister, denn den Notarkosten. Aber damit sind die Formalien dann durch. Und dann geht's los an die ganzen Rechte und Pflichten im operativen Betrieb.
So, also nochmal zusammengefasst, der eine GmbH gründen will, braucht eine Gesellschafterversammlung, die braucht er auch dann, wenn er alleine ein Mann oder eine Frau GmbH ist. Er muss eine Satzung haben, die in dieser Gesellschafterversammlung besprochen wird, die dann unter anderem die Bestellung des Geschäftsführers regelt. Ja? Und sollte auch, also zumindest würde ich das sagen, er sollte auch, der Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung sollte auch für den Geschäftsführer auch einen Vertrag entwerfen. Ne? Also man sollte auch diese Themen in den Verträgen schriftlich geregelt haben, auch wenn man die sozusagen mit sich selber macht, zwischen Gesellschafter und Geschäftsführer. Macht das so Sinn?
Genau so macht es Sinn. Also gerade bei einer Ein-Mann-GmbH denke ich, ist es so, dass Steuerbehörden und Finanzämter darauf achten, dass da nicht irgendwas gemauschelt wird und gar nichts vereinbart ist. Also man sollte wirklich penibel darauf achten, dass man denn im Zweifelsfall auch mit sich selbst einen ganz normalen Arbeitsvertrag macht. Dass auch in der Satzung kann es schon Einschränkungen geben für den Geschäftsführer. Da können schon Rechte und Pflichten geregelt sein, aber zumindest im Anstellungsvertrag sollte wirklich geregelt sein, welches Gehalt, welche Rechte, welche Pflichten, was darf man nicht, was soll er nicht machen, der Geschäftsführer. Also auch bei einer Ein-Mann-GmbH sollte unbedingt darauf geachtet werden, da tatsächlich diesen Anstellungsvertrag zu haben. Und noch eine ganz wichtige Sache fällt mir ein, wo wir gerade über Ein-Mann-GmbHs sprechen. Es gibt im Paragraph 181 BGB das sogenannte Verbot eines In-sich-Geschäfts. Das heißt, dass einer, der gleichzeitig jemanden vertritt, nicht zugleich ein Geschäft mit sich selbst schließen kann. Bei Ein-Mann-GmbH sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass in der Satzung eine Befreiung von diesem Verbot mit aufgenommen werden muss. Ansonsten kann der Geschäftsführer im Zweifelsfall, weiß ich nicht, wenn er sagt, okay, ich habe hier mein Privatwagen, den vermiete ich jetzt der GmbH, im Zweifelsfall wäre dieses Geschäft schwebend unwirksam. Also diese Befreiung vom In-sich-Geschäft muss dann bei Ein-Mann-GmbHs mit in die Satzung mit aufgenommen werden.
Ja, und das ist für mich ein ganz klassisches Beispiel, an dem man schon wieder sehen kann, dass selbst so eine Kleinigkeit, die ist eben abhängig von der speziellen Situation, das brauche ich bei einer Ein-Mann-GmbH, das brauche ich nicht zwangsläufig vielleicht bei einer Gesellschaft, die mehrere Gesellschafter hat und einen externen Geschäftsführer bestellt und so. Also da gibt es ganz viele Sachen, die auch der individuellen Situation geschuldet sind und wo es immer Sinn macht, sich meiner Meinung nach vorher mit einem Spezialisten, in dem Fall mit einem Juristen und einem Anwalt oder Anwältin in ihrem Fall, zusammenzusetzen und einfach mal diese Themen durchzusprechen, um zu verstehen, was in die Satzung gehört, was nicht in die Satzung gehört und nicht einfach sagen, ach, im Internet, da ist schon eine, für 5 Euro kann ich die runterladen oder wie so umsonst und dann passt das schon, weil das Nichtwissen um die gesetzliche Richtigkeit heißt ja noch lange nicht, dass ich nicht dafür den Ärger bekomme, der sich daraus resultiert, wenn es dann Quatsch war, was ich da in meiner Satzung selber verfasst habe oder in Unwissenheit nicht drin stand.
Richtig, das alte Sprichwort Unwissenheit schützt vor Strafe nicht gilt insbesondere auch für den Geschäftsführer. Oftmals wird nämlich ein Verschulden, sprich eine Fahrlässigkeit auch dann angenommen, wenn er es eigentlich hätte wissen müssen, aber nicht wusste. Und damit ist er in der Haftung drin. Also damit kann man sich nicht rausreden.
Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, sind wir, glaube ich, mit dem Thema durch. Wir haben eine GmbH gegründet.
Genau. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt geht's los. Denn im nächsten Teil, was man denn eigentlich im laufenden Betrieb alles beachten muss. Aber die Gründung ist fertig. Ach so, eine Sache, die mir jetzt auch noch so spontan einfällt, ist, dass der Geschäftsführer auch dafür verantwortlich ist, dass bei der Gründung eine aktuelle Gesellschafterliste eingereicht wird. Und wenn die falsch ist und sich für Gläubiger der Gesellschaft daraus irgendwelche Schäden ergeben sollten, dann haftet der Geschäftsführer persönlich den Gläubigern gegenüber, wenn er eben eine falsche Gesellschafterliste, eine unvollständige oder eine verspätete oder in irgendeiner Form einreicht. Also darauf ist zu achten und natürlich, dass eben keine falschen Angaben gemacht werden dürfen bei der Gründung der Gesellschaft, denn das erfüllt tatsächlich auch einen Straftatbestand, sodass sich ein Geschäftsführer damit eventuell sogar strafbar macht, wenn er bei der Errichtung der Gesellschaft irgendwelche falschen Angaben macht im Rahmen mit der Eintragung beim Handelsregister.
Ja, und da haben wir schon das böse Wort nochmal gehört, dass das strafrechtlich relevant ist. Das ist, glaube ich, auch etwas, was vielen Leuten nicht so richtig bewusst ist. Der Gesetzgeber hat zum Schutz von Gläubigern vor der beschränkten Haftung, also weil es eben eine beschränkte Haftung gibt, ja, sehr hohe Anforderungen und sehr, ich will nicht sagen drakonisch, aber wahrscheinlich muss man das so sagen. Er hat eben mit das schwerste Strafmaß im wahrsten Sinne des Wortes auch für viele Dinge vorgesehen bei Nichtbeachtung, dass das wirklich sozusagen zur Vorstrafe kommt, wenn man verurteilt wird, dass man nach Strafrecht behandelt wird. Und das heißt, dass das eben nicht einfach nur eine Ordnungswidrigkeit ist wie Falschparken oder so, sondern das sind schon ernsthafte juristische Konsequenzen, die sich ergeben können, wenn man da nicht Acht gibt, was man da macht. Also ich halte das immer für sehr wichtig, dass man zumindest darüber weiß und dass man nicht denkt, das ist leichtfertig vergleichbar mit eben, sag jetzt mal, im Falschparken, ja, wo man sagt, ach naja, habe ich falsch geparkt, kostet 5 Euro, ist erledigt, sondern es gibt da ganz viele Fälle, die dann nach Strafrecht beurteilt werden und ich dann auch vor einem Strafgericht meinen Prozess habe und nicht einfach nur die Verwaltung mir einen Ordnungsstrafenticket, nennt man zwar auch Ordnungsstrafe, aber eigentlich eine Ordnungswidrigkeit sozusagen in Rechnung stellt.
Genau. Das ist nicht nur einfach mal ein bisschen bezahlen, sondern es kann tatsächlich ernste Konsequenzen haben. Und selbst wenn man mit einer Geldstrafe davonkommt, hat zumindest eine Eintragung ins polizeiliche Führungszeugnis zur Folge unter Umständen. Und auf alle Fälle, gerade Straftaten aus diesem Bereich führen auch dazu, dass jemand für die nächsten 5 Jahre nicht mehr Geschäftsführer einer Gesellschaft oder einer GmbH werden kann. Wenn man also nichts anderes gelernt hat oder das unbedingt will, ist man denn erstmal 5 Jahre tatsächlich von der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit ausgesperrt, was natürlich dann auch nochmal ganz andere finanzielle Konsequenzen hat, die sich jeder im Einzelnen tatsächlich denn genau überlegen sollte.
Ja. Dann glaube ich, haben wir das für heute?
Ich denke auch.
Dann möchte ich mich auf diesem Weg bedanken, dass Sie hier wieder in der Sendung waren, wenn auch aus der Ferne.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, wie immer, für die Einladung und für das tolle Gespräch.
Und wir werden die Folgen zum Thema GmbH-Geschäftsführer mit der nächsten Folge, die wir machen, dann fortsetzen zum Thema Pflichten des GmbH-Geschäftsführers im laufenden Betrieb. Worauf muss ich achten, wenn ich eine GmbH führe? Und das machen wir dann in ein paar Wochen. Eine neue Sendung zu dem Thema. Dankeschön, Frau Lemme, dass Sie heute in der Sendung waren. Danke an die Hörer fürs Zuhören. Eine gute Woche. Und wie immer, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.